Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und wir widmen uns heute dem weiblichen Körper, nehmen quasi gedanklich den Handspiegel zwischen die Beine und schauen genauer hin. Es geht um Frauen, die mit dem Aussehen ihrer Vulva unzufrieden sind, so sehr, dass sie zum Intimchirurgen gehen oder zur Intimchirurgin. Es geht dabei oft um das Verkleinern der inneren Schamlippen, der Labien. Und wir hören eine Frau, die gerade so eine OP hinter sich hat. Wir nennen sie mal Lena.
Die größte Angst war, glaube ich, der Schmerz oder auch die Scham, erstmal mit jemandem darüber zu reden. Ich glaube, diese Scham war noch schlimmer als die Angst vor dem Schmerz.
Die Stimme ist übrigens nachgesprochen. Später mehr dazu, wie die Operation an den Schamlippen für Lena gelaufen ist. Wir blicken auch in die Welt der Forschung. Was weiß man über die Motivation junger Frauen, die sich so einem Eingriff unterziehen lassen? Wie viele OPs gibt es denn überhaupt im Jahr? Und dann geht es auch noch um die Schönheitschirurginnen und Schönheitschirurgen und ihre Verkaufsstrategien auf den Internetseiten. Die hat sich Anna-Katharina Messmer im Rahmen ihrer Doktorarbeit angeschaut.
Da tauchen so Sätze auf wie: Deine Biologie ist nicht dein Schicksal. Du bist nicht auf deinen Körper zurückgeworfen. Du kannst dich aktiv deines Körpers ermächtigen. Also das sind ja durchaus sehr feministische Rhetoriken, die aber eingebettet sind eben in eine Werbung, die am Ende natürlich verkaufen möchte, dass man Hand und Skalpell an die eigene Vulva oder die eigene Vagina anlegen lässt von einem Experten.
Ob Mann, also Frau, am Ende das auch macht, ist ja natürlich jeder selbst überlassen. Eine Stunde Liebe breitet jetzt schmetterlingsflügelgroße Labien aus und macht sich auf, das Thema Intimchirurgie der Vulva näher zu ergründen. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Jeder Penis sieht anders aus. Größe, Form, Krümmung, ja, Gesamtkunstwerk mit den Hoden, alles individuell. Und so ist es auch beim weiblichen Geschlecht. Die Klitoris ist mal mehr von der Klitorisvorhaut verdeckt, mal weniger. Die Schamlippenkombinationen sind unterschiedlich. Frauen haben ja innere und äußere Schamlippen und bei manchen flattern die zwei inneren so ein bisschen über die zwei äußeren drüber oder sind so drapiert wie Blütenblätter. Oder vielleicht wirken sie auch wie so kleine Mäuseöhrchen. Was ich hier mit Flora- und Fauna-Vergleichen ein bisschen schwierig umschreibe oder nicht so geglückt vielleicht, das stört manche Frauen. Vor der Pubertät ist es nämlich oft anders, da liegen die inneren Schamlippen oft auch eher innen. Und vielleicht ist das auch schon eine kleine Erklärung dafür, warum im Moment Schamlippenverkleinerungen zu den beliebtesten Schönheitsoperationen in Deutschland gehören. Angeblich sind sie schon unter den Top 10 der Schönheits-OPs. Und um herauszufinden, wie so ein Eingriff funktioniert und was Frauen dazu bewegt, hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Noelle O'Brien Coker mit einer frisch operierten Frau getroffen. Wir nennen sie einfach mal Lena und ihre Stimme haben wir auf ihren Wunsch hin nachsprechen lassen. Zusammen mit ihrer Chirurgin erzählt Lena über ihre Schamlippenverkleinerung.
Lange Zeit wusste Lena gar nicht so genau, wie sie untenrum aussieht. Erst vor ungefähr 2 Jahren, als sie sich das erste Mal komplett rasierte, musste sie feststellen, dass sie mit diesem Anblick überhaupt nicht zufrieden war.
Ich habe an mir heruntergeschaut und war überrascht, dass ich gar nicht wusste, wie mein eigener Körper aussieht, dass ich mir das selber noch nie angeguckt habe, obwohl ich doch schon erwachsen bin. Und da habe ich mich erschrocken.
Es waren ihre eigenen Schönheitsideale, denen sie nicht gerecht geworden ist, sagt Lena. Viele Vergleiche mit anderen Frauen hatte sie nicht und schlechtes Feedback von Sexpartnern über ihren Intimbereich hat sie auch nie bekommen.
Für Männer ist immer alles schön, habe ich das Gefühl. Da wird keiner etwas sagen. Im Gegenteil, das waren eher gute Rückmeldungen über den ganzen Körper.
Trotzdem hat sich Lena letztendlich für eine Operation entschieden. Ungefähr 2 Jahre hat sie sich diese Entscheidung überlegt. Ein paar Bedenken hatte sie dabei schon.
Die größte Angst war, glaube ich, der Schmerz oder auch die Scham, erstmal mit jemandem darüber zu reden. Ich glaube, diese Scham war noch schlimmer als die Angst vor dem Schmerz.
Deshalb war es Lena wichtig, eine Praxis zu finden, in der sie sich gut aufgehoben fühlt. Ihre Wahl fiel auf Dr. Pirko Schupan, die in ihrer Kölner Praxis jede Woche etwa 4 Intimoperationen durchführt. Vorab trifft sich Dr. Schupan immer 2-mal mit ihren Patientinnen zum Beratungsgespräch.
Diese Überwindung, erstmal wohin zu gehen, sich anzuvertrauen, das ist für viele Frauen der größte Schritt. Und da ist man so aufgeregt, dass wenn man dann die Praxis verlässt, man das Gefühl hat, oh, ich habe vergessen, 3 Sachen zu fragen. Deswegen mache ich eigentlich routinemäßig immer ein 2. Beratungsgespräch.
Für die Operation selbst müssen Patientinnen einen Betrag von etwa 1.500 bis 3.000 Euro und ungefähr 2,5 Stunden Zeit einplanen. Erst wird ein Anästhesiegel aufgetragen, um die Spritze für die örtliche Betäubung nicht zu spüren. Nur in Ausnahmefällen wird die OP unter Vollnarkose durchgeführt. Je nach gewünschtem Ergebnis gibt es verschiedene Techniken, bei denen Teile der inneren Schamlippen herausgeschnitten werden. Die Sexualität ist nach der OP wohl nicht beeinträchtigt.
Die Schamlippen können sich so ein bisschen pelzig taub anfühlen. Das ist normal, weil einfach Gewebe entfernt wird. Aber die Empfindsamkeit der Klitoris und somit auch das sexuelle Empfinden ist nach der Operation überhaupt nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil, die meisten Patientinnen haben ganz positives Feedback, weil sie sich einfach im eigenen Körper viel, viel wohler fühlen als vor der Operation. Und wir alle wissen ja, dass Sex zum größten Teil im Kopf stattfindet. Und da ist einfach, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt, der wichtigste Anteil daran.
Einige Frauen haben aber nicht nur ästhetische Gründe für eine OP.
Selbstverständlich gibt es Patientinnen, die wirklich ausgeprägte funktionelle Beschwerden haben. Ich habe zum Beispiel sehr viel Fahrradfahrerinnen oder Reiterinnen, die eben nach dem Reiten wunde, blutende, geschwollene Schamlippen haben. Und die haben selbstverständlich eine medizinische Indikation, eine Schamlippenkorrektur durchzuführen.
Trotzdem müssen auch diese Frauen den Eingriff aus der eigenen Tasche zahlen. Die Krankenkasse übernimmt nichts. Auch wenn es für Lena nur ästhetische Gründe für die OP gab, ist sie jetzt zufriedener mit ihrem Aussehen. Und obwohl es auch andere Stellen an ihrem Körper gibt, mit denen sie nicht so ganz einverstanden ist, bleibt die Schamlippenverkleinerung wahrscheinlich ihre erste und einzige ästhetische Operation.
Das ist wirklich komisch. Mit meinen anderen Makeln habe ich mich angefreundet und habe nicht die Idee oder Lust, da sonst was zu verändern. Mit den anderen Makeln bin ich zufrieden.
Spannend. Ausgerechnet ein Körperteil, der meistens verdeckt ist, kann also zu einer so großen Belastung werden, wenn er nicht den eigenen Vorstellungen oder auch denen der Gesellschaft entspricht.
Woher kommen diese Vorstellungen, wie die Vulva und die Schamlippen eigentlich auszusehen haben? Darüber sprechen wir gleich weiter mit einer Forscherin, die Frauen befragt hat, die sich an den Schamlippen haben operieren lassen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Es ist die erste medizinpsychologische Studie in Deutschland, bei der die Motive von Patientinnen untersucht werden, die sich einer, ich zitiere mal, genital-kosmetischen Maßnahme unterziehen. Angeleitet wird diese Studie, also diese schriftliche Befragung, von Ada Brockenhagen, psychologische Psychotherapeutin an der Universität Marburg. Und ich wollte als erstes von ihr wissen, wie überhaupt die Datenlage aussieht. Also wie viele Schamlippenverkleinerungen gibt es denn aktuell im Jahr?
Wir haben auch nur Schätzungen und eine relativ seriöse Schätzung geht von 7000 Eingriffen pro Jahr in Deutschland aus.
Wie ist das denn bei der Schamlippenverkleinerung? Was ist denn da die Motivation für die Frau?
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich für den weiblichen Intimbereich ein Schönheitsideal entwickelt, das für breite Bevölkerungsschichten bindend ist. So etwas gab es davor noch nicht und es hat was damit zu tun, dass zum einen in den letzten Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten könnte man fast schon sagen, sich die Schamhaarrasur flächendeckend als Mode durchgesetzt hat. Damit ist die weibliche Intimregion sichtbarer geworden und Unterschiede zwischen den Frauen, dass Frauen dort unterschiedlich aussehen, sind damit auch deutlich geworden. Vorher hat man das unter dieser schwarzen Schamhaarwolke gar nicht gesehen.
Oder je nachdem, welche Farbe es denn ist. Ja. Aber wie sieht denn diese Idealvorstellung der Schamlippen oder der Vulva generell aus?
Man kann sagen, dass sich bei dieser Idealvorstellung auch wieder unsere kulturellen Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit wiederfinden. Das weibliche Genital soll sozusagen möglichst klein und das innenliegende Genital versteckt sein, während das männliche Genital möglichst groß und präsent erscheinen soll.
Aber woher rührt so eine Vorstellung, so ein Ideal?
Ich denke mal, dass dieses Ideal etwas damit zu tun hat, einmal mit der Geschlechterdifferenz, dass sozusagen sich die Geschlechter möglichst stark unterscheiden und eben die männliche Potenz sozusagen, unsere Vorstellung von männlicher Potenz hat sich recht konkretistisch dann auch in groß übersetzt.
Und umgekehrt bei der Frau dann eher klein, straff, schmale Schamlippen.
Genau. Und jugendlich.
Jugendlich, das ist ja auch so eine Pornoästhetik oder auch bei Aktfotografie öfter so zu sehen. Hat das auch einen Einfluss auf die Wahrnehmung von was als normal empfunden wird?
Ganz sicher, weil sozusagen die weibliche Vulva, das heißt die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane, über Jahrhunderte, zumindest in der westlichen Kultur, tabuisiert waren, wie sie schon richtig angedeutet haben. Sie sind in der westlichen Kunsttradition, insbesondere in den Aktbildern, dem weiblichen Akt, nie dargestellt worden. Da werden in der Regel noch nicht mal die Schamhaare angedeutet, sondern die Frau ist im doppelten Sinne schamlos dargestellt. Sie finden dort eben nichts. Und das hat natürlich auch unsere Vorstellung von der weiblichen Vulva geprägt. Und wir haben ja auch im Deutschen sozusagen zwar dieses Wort Vulva, aus der Antike herkommt, aber ansonsten sprechen wir im medizinischen Sprachgebrauch in der Regel von Vagina. Und Vagina meint aber nur einen Teil, nämlich die inneren weiblichen Geschlechtsorgane. Und damit sind gerade nicht die äußeren bezeichnet. Das wäre so ähnlich, wie wenn Sie sozusagen beim männlichen Genital die Hoden einfach weglassen würden.
Jetzt haben Sie ja gesagt, durch Rasur, durch Waxing, Brazilian Waxing, ist die Vulva sichtbar geworden. Dass man dann aber jetzt sagt, oh, ich möchte da jetzt dran was verändern, ich möchte zu einem Normalzustand kommen. Wo ist da der Auslöser bei den Frauen? Ist es die Unzufriedenheit der Frauen selbst oder sind es Kommentare von Männern? Also was haben Sie da in der Forschung herausgefunden?
Also direkte Kommentare von Männern sind sicherlich nicht der Hauptgrund. Vielleicht bei jungen Mädchen, wenn eben mal Jungs etwas Negatives sagen. Aber die Vorstellung von dem, was schön ist, wird über die Medien geprägt und da braucht es gar nicht mehr den konkreten Mann, der irgendetwas sagt, sondern diese Vorstellungen sind sozusagen schon so in uns eingesickert, dass wir glauben, das gilt als schön und das würden dann Männer auch als schön empfinden.
Ada Brockenhagen mit den Ergebnissen einer Fragebogenstudie unter Frauen, die sich im Intimbereich haben operieren lassen. Gleich geht's nochmal um die Frage der Größe von Schamlippen. Was ist da eigentlich sogenannter Standard?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Und wir legen jetzt mal kurz das Lineal an, quasi. Ich habe verschiedene Zahlen gefunden, wie lang bei Menschen mit Vulva die inneren Schamlippen manchmal vor den äußeren heraushängen oder ragen können. 6 bis 10 Zentimeter sind denkbar. Ein Mittelmaß scheint aber auch so bei 2,5 Zentimetern zu sein. Und ein deutscher Chirurg behauptet, Frauen, die sich dann bei ihm melden, um ihre inneren Schamlippen verkleinern zu lassen, die empfinden so 1 Zentimeter als ästhetisch und normal. Also die Frage an Ada Brockenhagen, Psychotherapeutin von der Uni Magdeburg, die dazu geforscht hat. Gibt es denn überhaupt eine Norm, eine Standardgröße bei Schamlippen oder der Vulva überhaupt?
Nein, im Prinzip wissen wir nicht, wie Frauen da unten aussehen. Und das ist sehr überraschend und zeigt nochmal diese Tabuisierung. Wir haben gerade eine größere Untersuchung an 50 Frauen aus England oder die in England ansässig waren, die mal wirklich vermessen worden sind und daraus eine Norm abzuleiten, wäre natürlich schwierig und das zeigt insgesamt schon das Problem. Man hat es bisher für nicht nötig befunden, sozusagen die Frauen zu vermessen. Wir reden von einer Norm und plötzlich etabliert sich auch so etwas wie eine Norm, auch eben für die Ärzte, die dann nämlich aufgrund einer solchen gefühlten Norm operieren. Aber tatsächliche Zahlen haben wir nicht. Und das ist schon sehr verwunderlich, wenn Sie sich vorstellen, dass jede Gurke und jede Banane in der Europäischen Union vermessen wird oder genormt ist, dass wir über das weibliche äußere Genital eigentlich keine Normwerte haben. Wir wissen eben nicht, wie das weltweit aussieht. Und 50 Frauen sind ein bisschen wenig.
Wenn es denn dann Eingriffe gibt, scheint es dann eher um die inneren Schamlippen zu gehen, dass die, als wenn sie zu groß sind, oder was ist zu groß, aber wenn die größer sind und hervorschauen, dass das die Teile sind, die entfernt werden. Wie ist das denn? Ist das denn wirklich physisch hinderlich oder eher ist das eine psychische Geschichte? Weil eine medizinisch sinnvolle Begründung, warum man jetzt größere innere Schamlippen entfernen muss, gibt es die überhaupt?
Die kann es geben, wenn diese inneren Schamlippen sozusagen so lang sind, dass sie auch mal scheuern. Das kann man sich gut vorstellen. Andererseits ist es immer auch eine Empfindenssache und wir können uns gut vorstellen, dass sozusagen das männliche Genital beispielsweise beim Fahrradfahren oder auch beim Reiten sehr viel mehr stören muss als die inneren Schamlippen. Nur Männer würden sich da nie was abschneiden lassen, sondern eher einen neuen Sattel entwickeln. Und da sehen Sie sozusagen die unterschiedliche Wertung. Ich will aber den Frauen auf keinen Fall absprechen, dass es sie stört. Dass es sozusagen eine Befindlichkeitsstörung darstellt, vielleicht auch mal eine funktionelle Beeinträchtigung. Ich denke nur, wenn die generelle Wertung, die gesellschaftliche Wertung anders wäre, dann würden Frauen das gerne in Kauf nehmen. Und weil sich aber sozusagen wirklich ein Schönheitsideal etabliert hat, was, wie Sie richtig sagen, so ist, dass eben die inneren Schamlippen kürzer sein müssen als die äußeren. Dadurch ist eben dieser Wunsch nach einer Operation sehr schnell aufgekommen und eben auch zunehmend weiter verbreitet.
Sie haben es angesprochen, eine gesellschaftliche Wertung scheint da stattzufinden. Was müsste denn passieren, dass sich da was verändert? Müssen wir da vom Sexualunterricht in der Schule sprechen, wo die Vulva ja generell auch nicht in ihrer Fülle so besprochen wird, teilweise auch die Begrifflichkeiten nicht richtig verwendet werden? Also müsste man vielleicht statt einfach nur Sexualunterricht vielleicht auch mehr in Körperselbstbewusstsein unterrichten?
Das würde ich auch sagen. Das heißt, dass man zunächst einmal wirklich realistische Darstellungen der Vulva braucht, und zwar sowohl im Biologieunterricht wie aber auch in den Arztpraxen, also auch das Informationsmaterial bei Gynäkologen zur Verfügung steht, dass man sich mal die Vielfalt wirklich anschauen kann. Und dann ein weiterer Punkt, sicherlich geht es um die mediale Darstellung. Es ist auch so, dass in dem Moment, wo sie die inneren Schamlippen darstellen, das sehr schnell unter das Pornografieverbot fällt. Auch deshalb werden die häufig medial retuschiert.
Aber generell, wenn wir jetzt auf ästhetische plastische Chirurgie schauen, ist das offenbar schon eher generell ein Frauending, weil 80% der Schönheits-OPs, die werden von Frauen durchgeführt oder an Frauen durchgeführt. Und wenn wir jetzt nochmal genauer auf die Intimchirurgie blicken, scheint das ja eher komplett so ein Feld der Frauen zu sein. Was ist so mit der Penisverlängerung? Warum machen das weniger Männer?
Das kann man in dem Sinne so nicht sagen, sondern in dem Fall müsste man sogar einschränkend sagen, dass es ein Schönheitsideal für den männlichen Intimbereich schon sehr viel länger gibt als für den weiblichen.
Und der ist dann, je größer, desto besser.
Genau. Und die Penisverlängerung hat nur große Komplikationen bzw. relativ schwierige oder schlechte Erfolgsraten. Sie können den Penis nicht so einfach vergrößern. Sie können ihn ein bisschen länger machen im Aussehen, aber ansonsten quasi wirklich in dem Sinne zu vergrößern, ist keine einfache Operation. Und deshalb sind dort auch diese Eingriffsmöglichkeiten bzw. die Eingriffe, die durchgeführt werden, nicht so häufig.
Hätte man ja bei der Menge an Spam-E-Mails, die man so zum Thema Penisverlängerungsangeboten bekommt, ja nicht gedacht. Psychotherapeutin Ada Brockenhagen über die eher weiblich orientierte Intimchirurgie und wie Ärzte, die in diesem Feld arbeiten, sich im Netz präsentieren. Darüber sprechen wir gleich in eine Stunde Liebe.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Da gibt es eine aktuelle Doktorarbeit zur Intimchirurgie. Und vorneweg hat sich die Autorin für ein musikalisches Zitat entschieden. Da ist ein Zitat von der kanadischen Sängerin Peaches, die aktuell in Berlin lebt. Und die hat vor 2 Jahren den Song Vaginoplasty herausgebracht. Vaginoplasty. Was für ein schönes Zitat vor einer eher wahrscheinlich trockenen wissenschaftlichen Arbeit. Die Wahl von Soziologin Anna-Katharina Messmer. Sie hat sich dabei vor allem angeschaut bei ihrer Doktorarbeit, wie sich Schönheitschirurginnen und Schönheitschirurgen in Deutschland im Netz darstellen. Wie versuchen die auf ihren Webseiten Patientinnen für die Intimchirurgie zu gewinnen? Und wie sieht's aus? Wie kann man die denn überhaupt auch schnell im Netz finden? Wie sorgen die dafür? Ich wollte von Anna-Katharina wissen, muss man davon ausgehen, dass sich die Intimchirurgen mit Suchmaschinenoptimierung auskennen?
Auf jeden Fall. Man muss natürlich ganz klar sehen, dass Intimchirurgen wie überhaupt generell ästhetisch-plastische Chirurgen sehr, sehr gute PR-Experten sind, die natürlich die ganze Bandbreite der PR-Tools nutzen, sei das irgendwie Social Media, Facebook, Twitter, als auch eben ganz klar sehr elaborierte Werbewebsites, die natürlich auch Suchmaschinen optimiert sind.
Ist das, weil die Zielgruppe auch jünger ist?
Ich für meinen Teil kann über die Zielgruppe gar nicht so viel sagen. Insgesamt würde ich sagen, gibt es generell, wenn man sich die Studien zu dem Thema anschaut, im medizinischen Bereich ein Trend dazu, sich als erstes im Internet zu informieren. Das wird ja auch durchaus kritisch diskutiert mit Cyberchondria. Aber natürlich ist der erste Weg gerade bei einem Thema, das ja auch viel schambehaftet ist, erstmal Google oder andere Suchmaschinen danach zu befragen, wer kann mir hier eigentlich helfen.
Also man redet nicht mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt, sondern versucht sich selber erstmal Wissen so anzueignen.
Sagen wir so, das hat sich in den letzten Jahren verändert. Gerade Gynäkologinnen und Gynäkologen berichten darüber, dass seit das Thema Intimchirurgie auch medial aufgegriffen wird, vermehrt auch Frauen zu ihnen kommen und dezidiert nach Intimoperationen fragen. Wobei meine Erfahrung ist, dass die meisten Fachärztinnen im gynäkologischen Bereich diesen Eingriffen eher kritisch gegenüberstehen.
Schauen wir nochmal ins Netz. Wie präsentieren sich denn da die Ärzte, die diese Schönheitsoperationen im Intimbereich anbieten?
Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil die sich sehr stark als Berater und sozusagen neutrale Consultants in Szene setzen. Also die Selbsterzählung, die diese Anbieterinnen und Anbieter von Intimchirurgie im Netz von sich entwerfen, sind Erzählungen von, es gibt eine ganze Reihe von Frauen, die unglücklich und unzufrieden mit ihrem eigenen Körper, mit ihrer Sexualität sind. Und die kommen zu uns und wir beraten sie dann ganz neutral und ergebnisoffen darüber, welche Eingriffsmöglichkeiten es gibt, wie man ihre Probleme behandeln kann und natürlich auch darüber, wie sie sich das angemessen finanzieren können. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Finanzierungsangeboten, die es am Ende möglich machen, sich eine Vaginalverengung oder Schamlippenverkleinerung auf Raten zu kaufen, wie beispielsweise ein Sofa oder ein Fernseher.
Du hast das Wort Problem angesprochen. Ist das etwas, was in der Erzählung oft vorkommt?
Natürlich. Man muss ganz klar sehen, Anbieter von ästhetisch-plastischer Chirurgie sind in erster Linie nicht klassische Ärztinnen, die Krankheiten heilen, sondern es sind Anbieter von medizinischen Dienstleistungen, die genauso erworben werden können wie andere Dienstleistungen auch. Und dazu gehört natürlich in der Werbeerzählung immer, dass man erstmal ein ganz konkretes Problem konstruiert oder schafft, für das man dann selber eben die Lösung verkauft. Und natürlich werden auf diesen Websites Probleme in Szene gesetzt, die immer so erzählt werden, als wäre das ein generelles Problem. Also der weibliche Körper erscheint immer per se und natürlich defizitär. Er ist immer Schwankungen im Lebensverlauf unterworfen. Geburten sind gefährlich, sexuelle Erfahrungen sind irgendwie gefährlich. Also so das ganze Leben verändert den Körper und das wird aber nicht als sozusagen normaler Prozess beschrieben, sondern eben als Problem, das am Ende dazu führt, dass so zumindest die Erzählung, fast alle Frauen immer an ihrem Körper leiden und Intimchirurgie liefert dafür eine Lösung.
So heilsbringermäßig. Also genau. Klingt sehr nach einer Verkaufsstrategie, den weiblichen Körper immer wieder negativ darzustellen.
Also es gibt auf diesen Websites keine Erzählungen von sozusagen Empowerment oder Selbstermächtigung, die etwas zu tun hat mit den eigenen Körper als so wie er ist zu akzeptieren, sondern das sind Erzählungen, die schon sehr stark auch feministischen Rhetoriken folgen. Also da tauchen so Sätze auf wie, deine Biologie ist nicht dein Schicksal, du bist nicht auf deinen Körper zurückgeworfen, du kannst dich aktiv deines Körpers ermächtigen. Also das sind ja durchaus sehr feministische Rhetoriken, die aber eingebettet sind eben in eine Werbung, die am Ende natürlich verkaufen möchte, dass man Hand und Skalpell an die eigene Vulva oder die eigene Vagina anlegen lässt von einem Experten.
Das ist ja besonders perfide. So die Feministin, die sich jetzt noch selbst optimieren soll.
Genau, also es erinnert natürlich durchaus, so beschreibt das beispielsweise die Soziologin Paula Irene Wille, es erinnert durchaus so an den Spruch der zweiten Frauenbewegung in den 70ern, mein Bauch gehört mir und jetzt heißt das eben, meine Vulva gehört mir oder deine Vulva gehört dir und deswegen kannst du sie natürlich auch beliebig chirurgisch verändern lassen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
Soziologin Anna-Katharina Messmer hat sich für ihre Doktorarbeit Internetseiten angeschaut von Schönheitschirurgen, die im Intimbereich operieren. Und da hat man ja das Gefühl, die richten sich kaum an Männer, sondern eigentlich nur an Frauen. Warum ist das eigentlich so?
Ich finde das tatsächlich immer eine sehr, sehr schwere Frage, weil gerade das Ideal des großen Penises ja durchaus eines ist, dass es sehr viel länger gibt als das Ideal der kleinen geschlossenen Vulva. Gerade auch, weil Penisse generell sehr, sehr viel sichtbarer sind in unserer Gesellschaft. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Aspekten, die da zusammenwirken. Das eine ist, dass Frauen sehr viel früher schon als Mädchen dazu erzogen werden, zum Arzt zu gehen und auch medizinische Praktiken in Anspruch zu nehmen, um den eigenen Körper zu verändern und zu verbessern. Die Pille ist ein Beispiel dafür. Männer gehen, das wissen wir aus vielen Statistiken, sehr viel weniger zum Arzt, was auch dazu führt, dass sie häufiger krank werden und so weiter. Ich glaube, dass das schon einfach eine Hemmschwelle mehr ist für viele Männer. Dann kommt natürlich dazu, dass die Eingriffe durchaus etwas komplexer und komplizierter sind. Und der dritte Punkt ist aber, dass so ist meine Einschätzung zumindest, ästhetisch-plastische Chirurginnen und Chirurgen diesen Eingriffen auch nochmal skeptischer gegenüberstehen. Also es scheint ein stärkeres Unbehagen an Penisvergrößerungen zu geben oder an diesen invasiven Eingriffen am männlichen Genital zu geben. Das ist sehr deutlich geworden, als vor einigen Jahren mal eine Statistik auftauchte, in der herauskam, dass deutlich mehr Männer Penisoperationen nachfragen. Und da sah sich dann der Vorsitzende einer Fachgesellschaft, tatsächlich einer medizinischen Fachgesellschaft für ästhetische Chirurgie, bemüßigt darauf hinzuweisen, dass es ein sehr kritischer Trend ist, weil diese OPs ja rein ästhetisch und nicht funktional seien. Und nichts anderes ist aber eine Schamlippenverkleinerung. Das ist ein ästhetischer und kein funktionaler Eingriff.
Also die Nachfrage ist bei Männern eigentlich da. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, wie so die Geschlechterverteilung bei Intimchirurgen so ist. Wenn da natürlich mehr Männer sind, die selber vielleicht mehr Hemmung haben, am eigenen Geschlecht rumzuwerkeln, kann sowas was sein? Nee.
Das tatsächlich hatte ich diese These auch, als ich mich dann aber stärker mit ästhetisch-plastischen Chirurgie beschäftigt habe, habe ich festgestellt, es gibt schon auch eine ganze Reihe von weiblichen Ärztinnen, die praktizieren und gerade auch im Bereich der Intimchirurgie gibt es auch jede Menge weiblicher Ärztinnen, die praktizieren, die auch in Fachgesellschaften engagiert sind, die auch medial auftreten und beispielsweise Interviews in der Bravo geben, wo sie jungen Mädchen erklären, warum eine Schamlippenoperation helfen kann. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, dass Menschen Hemmungen haben, am eigenen Geschlecht zu praktizieren oder an den Genitalien des eigenen Geschlechts zu praktizieren. Also ich glaube, daran liegt es nicht.
Also es ist die Machbarkeit offensichtlich. Wobei Schamlippenverkleinerung ja nur ein Aspekt ist, was man an der Vulva alles so machen kann. Du zählst in deiner Doktorarbeit mehrere Möglichkeiten auf, was man operieren lassen kann. Unter anderem gibt es da auch die G-Punkt-Aufspritzung oder das Aufspritzen, genau. Also geht es da um Lustoptimierung?
An der Stelle geht es auf jeden Fall um Lustoptimierung. Also das Thema Lust schwingt schon in fast allen Beschreibungen intimchirurgischer Eingriffe mit. Also es geht schon auch sehr stark um die Steigerung der Orgasmusfähigkeit, aber natürlich die G-Punkt-Unterspritzung zielt in erster Linie genau darauf ab. Also die Idee dahinter ist, dass wenn man dort, wo man den G-Punkt vermutet, und auch der ist ja in der Gynäkologie immer noch heiß umstritten, wenn man dort, wo der G-Punkt vermutet wird, Flüssigkeit unter das G-Punkt-Gewebe spritzt, dann ragt er sozusagen ein Stück weiter in den Vaginaleingang rein und ist dann bei der Penetration leichter zu stimulieren. Auffallend daran finde ich, dass in diesem ganzen Kontext wieder total verloren geht, dass ja gerade Frauen oder Menschen mit einer Vulva, mit der Klitoris ja durchaus ein Organ haben, das sehr orgasmusfähig ist, ohne dass es chirurgisch oder anderweitig medizinisch bearbeitet werden muss.
Da scheint wieder irgendwie das Thema Norm irgendwie aufzukommen, eine künstliche Norm. Also zum einen, wie soll es optisch aussehen? Die Vulva soll schön straff, klein sein, die Schamlippen schön klein, vor allem die inneren sollen nicht rausragen. Und auf der anderen Seite eben auch der G-Punkt, der soll irgendwie funktionieren, der vaginale Orgasmus soll funktionieren. Wie ist das? Wie können sich Frauen von diesen seltsamen Idealvorstellungen, die sich so gebildet haben in der Gesellschaft, wie können die sich da eigentlich befreien?
Ich glaube, das ist wirklich eine wahnsinnig schwere Frage, weil ich glaube, wir kennen das alle, dass uns diese Dinge ja im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut gehen. Also auch unser ganzes Empfinden ist ja nicht unabhängig davon, was wir gesellschaftlich gelernt haben, sondern massiv davon geprägt. Grundsätzlich denke ich, dass es schon hilft, sich zu vergegenwärtigen, dass das eben Idealvorstellungen, gesellschaftliche Idealvorstellungen sind, die auch ganz oft eine historische Dimension haben. Also Intimchirurgie ist ja nicht neu, nur früher hat man sie dazu genutzt, Sexualität einzuhegen und jetzt gibt es das neue Ideal, dass Frauen besonders sexuell aktiv und orgasmusfähig sein müssen. Am Ende, gerade im Bereich der Intimchirurgie, denke ich, es braucht einfach eine bessere Darstellung genitaler Diversität, also eine Aufklärung an Schulen oder auch in Arztpraxen darüber, dass Vulven ganz, ganz unterschiedlich aussehen und dass es da jede Menge Farben, Formen und Ausprägungen gibt. Und ich glaube, bei BuzzFeed war neulich ganz interessant, ein Artikel darüber, wo eine Frau, die in einem Waxing-Studio arbeitet, sagt so, letztendlich gibt es eigentlich 5 verschiedene Typen von Vulven und die sehen so und so aus. Und ich glaube, es braucht mehr von diesen auch spielerischen Artikeln oder Beschreibungen oder Auseinandersetzungen damit. Ein Beispiel dafür, das ich auch ganz spannend finde, ist das Large Labia Project, wo Menschen anonym Fotos ihrer Vulva einsenden können, die dann auf einer Website veröffentlicht werden und dann kann man sich das dort anschauen und eben sehen, es gibt ganz viele verschiedene Formen und ja, ich denke, dass das ein wichtiger erster Schritt ist.
Sich der Vielfalt des weiblichen Geschlechts bewusst werden, das ist wichtig, sagt Soziologin Anna-Katharina Messmer in Eine Stunde Liebe. Ich will euch an dieser Stelle nochmal sagen, wenn ihr Themen habt für die Sendung, die wir vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hatten, schickt uns gerne eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Liebesbriefe sind auch erlaubt. Ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen. Lasst es euch gut gehen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.